Ich glaube, deutsche Unternehmen kommen immer, gehen ins Ausland mit der festen Überzeugung, dass das Konzept, was sie in Deutschland über viele Jahre sehr, sehr gut aufgebaut haben, dass das einfach übertragbar ist.
China Hotpot, Podcast über Business-Erfahrungen der deutschen Mittelstands in China. Sie hören Interviews mit Unternehmern, Manager und China-Experten und gewinnen dadurch Managementwissen über Strategie, Vertrieb und Marketing, Team- und Organisationsentwicklung und viel mehr für Ihren eigenen Erfolg im Markt China. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber. Hallo, willkommen zu China Hotpot. Heute Episode 151. Marke ist das Produkt, warum deutsche Firmen in China umdenken müssen. Heute haben wir zu Gast Axel Kruse. Seit über 20 Jahren ist Axel in China aktiv. Als Schlüsselfigur für internationale Konsumgütermarken, die dort Fuß fassen wollen. Seine Karriere begann er als Topmanager bei deutschen Global Player wie Metro, C&A und Adidas, bevor er zu US-amerikanischen Brand-Management-Firmen wechselte, ein Geschäftsmodell, das hierzulande noch wenig bekannt ist. Heute arbeitet er als unabhängiger Business Consultant und unterstützt Unternehmen bei Markteintritt und Wachstum in China. Im Gespräch heute geht es um ein deutsches Blindspot, also ein blinder Fleck. Warum setzen Industrieunternehmen so stark auf ihre Produkte und vernachlässigen dabei oft die Macht ihrer Marken? Axel erklärt, warum das gerade in China ein strategischer Fehler sein kann und wie Markenführung den Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg macht. Ja, Axel, danke, dass du heute Zeit hast.
Vielen Dank für deine Zeit und ich bin sehr froh, hier zu sein und ja, ein großer Fan deines Podcasts.
Schön. Wie war deine Anfahrt oder deine Fahrt hierher?
Sehr gut. Shanghai ist natürlich eine riesige Stadt, 28 Millionen Menschen oder 25 bis 28. Das ist natürlich immer sehr, sehr schwer, sich das vorzustellen als Deutscher. Ja, das ist ja mehr als ein Drittel der deutschen Bevölkerung, die hier auf einem kleinen Spot lebt. Aber das Netzwerk ist sehr, sehr gut ausgebaut, die U-Bahn und so weiter. Also sehr, sehr einfach hierher zu kommen.
Dass wir beide hier sitzen in Shanghai, ist ja schon was so Unnormales. Aber wie bist du überhaupt nach China gekommen damals?
Ja, das ist ganz interessant. Ich komme ursprünglich aus den neuen Bundesländern. Ich komme ursprünglich aus Mecklenburg-Vorpommern.
Also dabei muss ich sagen, in Deutschland, das sind ja mittlerweile über 30 Jahre, sagt man immer noch, die neuen Bundesländer.
Ich weiß es nicht. Also ich komme aus Vorpommern, ja, von der Ostseeküste. Und hatte eigentlich dann schon immer während meines Studiums die Idee, aus Deutschland rauszukommen. Also ich hatte damals zum Beispiel während meines Studiums, ich habe Lebensmitteltechnologie studiert ursprünglich, hatte dort dann eben auch ein Praktikum bei Honig Merkartikelen, das eine holländische Firma ist in Nijmegen.
Okay.
Weil ich hatte immer den Gedanken, ich muss aus dieser Ostdeutschland raus. Das hatte jetzt nichts mit damit zu tun, Deutschland ist gut oder schlecht, darum geht es gar nicht. Ich glaube, das hatte mehr was damit zu tun, aus der DDR zu kommen und irgendwo doch im Kopf drin zu haben, man kann sich nur in diesem gewissen Zirkel oder in diesem gewissen kleinen territorialen Umfang bewegen. Und dann gab es natürlich die Wende und dann konnte man studieren und dann war die Welt offen. Und das hat mich dann natürlich immer gereizt. Mhm. Und dadurch bin ich dann damals nach dem Studium, war ich erst bei Lidl und Schwarz, ja, war dort Regionalleiter in Mecklenburg, hatte dort 7 kleine Supermärkte unter mir.
Die harte Schule.
Die harte Schule, genau, genau.
Das ist schon sehr bekannt.
Ja, ich glaube, das ist mittlerweile sehr bekannt, ja. Da kriegt man natürlich nach dem Studium ein schönes Auto, aber auch sehr, sehr viel Arbeit und sehr, sehr viel Verantwortung. Ja. Bin dann zur Metro gewechselt, war dann dort Betriebsleiter in Berlin und in Erfurt und bin dann im Anschluss 2002 mit der Metro zusammen hier nach China gekommen, nach Shanghai. Damals waren wir Sales Coaches, also Sales Coach Leute, die chinesische Mitarbeiter ausbilden.
Ja. Ja. 2002, sagtest du.
2002,
Wie war damals der Markt für Supermärkte in China?
eigentlich sehr, sehr gut. Das ganz Interessante war, man konnte sich damals gar nicht vorstellen, in welche Richtung China gehen wird. Ein so ein Bild, was sich bei mir eingebrannt hat, ist zum Beispiel, Metro hatte damals schon 4 Großmärkte in Shanghai. Mhm. Und man muss sich das immer vorstellen, Metro ist ja dafür bekannt, nicht nur, dass die Großmärkte so groß sind, sondern auch, dass die Parkhausflächen so groß sind. Mhm. Und man hatte diese riesigen Parkhausflächen mit 250 bis 300 Parkplätzen. Mhm. Und damals stand da ein Auto oder 2 Autos den ganzen Tag. Ja. Mhm. Also,
Wahnsinn.
Ja, Wahnsinn. Also,
aber das war vorausschauend damals, gebaut.
Genau, also das war damals wie eine Wüste. Also wer damals ein Auto hatte und wenn es nur ein kleines war, der war wirklich schon Oberschicht.
Ja, okay.
Und dann in ein bisschen mehr als 20 Jahren später reichen Parkplätze natürlich hinten und vorne nicht. Mhm. Ja. Ist China die größte Automobilnation, mhm, mit dem größten Automobilverkauf. Und also das ist unglaublich.
Wir reden später noch, nach 20 Jahren gibt es ja auch Metro nicht mehr. Also nicht nur die Autos sind jetzt ganz anders. Und was war damals für Metro oder für andere Supermärkte, Marken die Herausforderung zu der Zeit?
Ich denke, die große Herausforderung für Metro spezifisch war damals, kein Supermarkt zu sein. Und das ist, glaube ich, auch was mit der Markengeschichte, was wir später besprechen werden, eng im Zusammenhang steht. Ich glaube, deutsche Unternehmen kommen immer, gehen ins Ausland mit der festen Überzeugung, dass das Konzept, was sie in Deutschland über viele Jahre sehr, sehr gut aufgebaut haben, dass das einfach übertragbar ist. Mhm. Ja, also wie ein Hut, den man einfach so in jedem anderen Land rüberstülpt.
Wünschenswert ist es.
Wünschenswert ist es. Ich glaube, etwas Kritik sei erlaubt. Das ist natürlich von der Struktur, wie deutsche Unternehmen normalerweise aufgebaut sind, auch der einfache Weg. Mhm. Ja, weil ja doch sehr, sehr viel immer noch aus Deutschland geleitet und entschieden wird. Und dadurch ist das natürlich der wünschenswerte und einfache Weg, das Konzept einfach überzustülpen. Mhm. Und Metro in dem Zusammenhang hatte damals natürlich das Problem, es war ein Großmarkt. Mhm. Und Metro musste erklären, warum dieser Großmarkt jetzt nicht für jedermann offen ist, sondern eben nur für B2B-Kunden, ja, also für Trader, ja, für Hotel, Restaurant, Caterer, für die Anwälte und so, dieses typische deutsche Konzept. Ja. Und das war ganz interessant, als ich dann später auch selber Marktleiter war in Kunming zum Beispiel, eine 8-Millionen-Stadt in Südwestchina, über die meisten Leute...
Aber schöne Stadt.
Nicht genau, was gehört an sehr schöne Stadt, ja. Frühlingsstadt, genau. Ja. Das war dann auch ganz interessant, der Regierung dort zu erklären, warum man denn als Markt, als Großmarkt nicht für jedermann offen ist. Mhm. Warum man dann ein Konzept hat, was sich eigentlich der Bevölkerung verschließt. Mhm. Also das sind dann so, wo der Wunsch nach einem Businessmodell einfach die harte Realität ist.
Ich habe dort die Antwort. Haben wir immer so gemacht.
Haben wir immer so gemacht, genau. Und ich war natürlich damals bei der Metro noch in der Zeit, wo diese Zeit, an dem man den Leuten die Metro-Karte zerschnitten hat, gerade so vorbei war. Ah. Ja, das war ja, ich kannte das noch so aus den Geschichten von meinen ehemaligen Kollegen, die dann erzählt haben, naja, wenn der Kunde sich aufregt, nehmen wir die Karte und schneiden die durch und fertig ist das Ding. Mhm. Und und Anfang 2000 war natürlich gerade die Zeit, in der sich die Öffnungszeiten in Deutschland liberalisiert haben. Mhm. Ja. Metro hat dann dadurch natürlich Konkurrenz bekommen, war nicht mehr der Einzige, die dann den Samstag zum Beispiel auf hatten, oder war nicht mehr die Einzigen, die dann auch nach 18 Uhr aufmachen konnten. Ja, das wurden dann mehr und mehr. Mhm. Und dann kam natürlich schon 2009, würde ich sagen, ging das natürlich schon los mit E-Commerce. Mhm. Man denkt, man glaubt immer an Alibaba und stellt sich immer vor, dass Alibaba die größte, ja, der größte Online-Retailer und so weiter ist es ja auch. Mhm. Aber man darf aber nicht vergessen, Alibabas Ursprung ist nicht B2C, ist nicht klassischer Retail. Alibabas Ursprung ist B2B. Das war mal eine Plattform,
Business-Matching, ne?
Für Supplier und so weiter. Ja. Wenn du hier 50 Stücke brauchst oder 100 Stücke brauchst, und so bin ich damals auch auf Alibaba gestoßen. Mhm. Und warum sage ich das jetzt? Weil da hätte man als Metro natürlich auch erkennen können, okay, vielleicht ist der Trend für B2B auch online. Ja. Und während Metro dann noch überlegt hat, das war dann später im Jahr 2006, 2007, hat Metro dann abgeschafft, oder hat Metro dann die Bargeldzahlung als Pflicht abgeschafft, dann konnte man in China auch mit Karte bezahlen, was natürlich sehr, sehr spät war. Man muss sich mal vorstellen, man erwartet von Business-Ownern mit 2.000, 3.000 Euro in der Tasche zum Shop zu gehen und einzukaufen. Ja. Das war damals sehr, sehr viel Geld. Ja.
Ja, ja.
Und ja, und als Metro sich dann langsam dachte, den Markt zu öffnen, da war der Markt eigentlich schon wesentlich weiter.
Mhm.
Und nochmal ein anderes Beispiel, ich glaube, das war im Jahr 2009, 2010. Da hat die Metro in Shanghais Downtown, die ursprünglichen Märkte lagen ja eigentlich mehr so etwas außerhalb, ja, so an der ersten, zweiten Ring Road, was jetzt natürlich mittlerweile auch Downtown ist.
Das ist ja Downtown jetzt. Ne?
Ja. Aber da fing Metro an, wirklich, wirklich nach Shanghai Downtown zu gehen, einen Markt aufzumachen mit 5.000, 6.000 Quadratmeter Verkaufsfläche, weil Metro hatte damals wirklich noch fest im Hinterkopf, ich muss nah beim Kunden sein, was natürlich auch richtig ist. Was Metro allerdings nicht verstanden hat, ist, nah beim Kunden sein heißt nicht physisch nah da zu sein, sondern heißt als Lieferant nah da zu sein.
Ach so.
Also wo andere Firmen dann schon anfingen, wirklich wir beliefern euch, wo die frische Märkte anfingen, wir beliefern euch, oder Einzelfirmen waren online unterwegs, wir beliefern euch.
Ein neuer Versuch quasi. Ja.
Da war Metro mit der Lieferung noch nicht so weit und hat dann eben versucht, dieses Großmarktkonzept in die Downtown reinzusetzen, was natürlich total nach hinten losgegangen ist. Weil in der Downtown bist du zwar näher am Kunden dran, ja, aber die Zeit, die der Kunde investieren muss, um zu dir zu kommen, um einzukaufen, um die Waren wieder zurückzubringen ins Geschäft, ändert sich ja nicht, weil je weiter du in Downtown bist, umso mehr Traffic Jam, also umso mehr Verkehrsstaus und so weiter hast du. Also eigentlich sehr, sehr anschaulich, dass obwohl der Markt dir vielleicht 3 oder 4 Hints gibt, wo die Reise hingeht, du das vielleicht als Unternehmen nicht immer wahrnimmst. Und Entschuldigung an alle Metro-Mitarbeiter, ich habe die Zeit dort sehr genossen. Eine ganz, ganz tolle Firma, muss ich wirklich sagen. Ich nehme es jetzt wirklich nur als Beispiel, um plastisch zu erklären.
Ja, alles gut. Ich meine, durch über 20 Jahre China-Erfahrung gibt es viele Lessons learned oder Erfahrungen, die du mitteilen kannst mit der Marke Metro, Adidas und C&A und so. Ja. Und wir machen mal einen Cut. Heute wollen wir ein bisschen in die Zukunft schauen, Tipps für die deutschen Unternehmen zu geben. Und vielleicht springen wir auf heute. Wie kann man sich heute deine Rolle oder deine Aufgabe vorstellen?
Gut, was ich heute mache, ist ganz einfach. Ich helfe vorwiegend US-amerikanischen Firmen, aber auch deutschen Firmen, in China Fuß zu fassen. Und in China Fuß zu fassen ist nicht mehr das Klassische. Es ist nicht mehr, wir suchen ein Büro oder wir suchen jetzt Mitarbeiter, ja, wir machen das klassische Headhunting oder wir helfen euch eine Business-Lizenz zu bekommen oder Sourcing oder wie auch immer. Mein Verständnis von Unternehmen zu helfen, Fuß zu fassen, ist ganz einfach, chinesische Businesspartner zu identifizieren. Die den Unternehmen vorzustellen und dann eben so, dass die Unternehmen wirklich im Jahr 1 schon ja, von 0 auf 100 gehen können. Ja? Nicht nur umsatzweise, sondern auch in Profit. Ja? Und ich fokussiere mich dort auf Businessmodelle, vor allen Dingen Lizenzgeschäft, Joint Venture und Distribution weniger. Es kommt immer so ein bisschen auf die Kategorien
an. Ja.
Ja? Distribution ist ja ein sehr klassisches Geschäft. Ist allerdings seit Covid in China nicht mehr so populär. Ganz einfach mit dem Hintergrund, dass damals die Supply Chains sehr, sehr stark gestört waren. Und dann auf der anderen Seite hat sich natürlich doch der E-Commerce extrem entwickelt. Man braucht in China Produkte, wenn man Produkte braucht. Und nicht, ich kaufe jetzt mal und dann in 3 oder 4 oder 5 Monaten kommen die oder auch nicht. Und ich muss meinen Forecast jetzt schon auf 3 oder 4 oder 5 Monate vorausmachen, eine OTB. Das ist in China überhaupt nicht mehr.
Man kann die Zwischenstation überspringen.
Genau. So also ein T-Shirt, ein Poloshirt, so wie du das hast, das ist mittlerweile in 10 Tagen vom Design im Online-Shop.
Ja, schon
und in 14 Tagen im Offline-Shop.
Ja.
Und so muss man hier im Plan, so schnell muss man sein. Und darum ist das klassische Distributionsmodell eben nicht mehr so stark.
Ja.
Allerdings sind dann Modelle wie Lizenz oder wie Joint Venture stärker.
Aber da gibt es natürlich noch Abweichungen. Du hast ja erwähnt, überwiegend für US-amerikanische Firmen.
Genau.
Und ich denke, diese sagen wir mal, Flexibilität in Modelle oder diese neue Geschäftsmodelle ist es bei den amerikanischen Firmen noch präsenter als bei einigen anderen Firmen. Und darf ich mal fragen, für dieses Beratungsgeschäft, was du jetzt oder Unterstützungsaufgabe, welche Erfahrung und Know-how ist da notwendig für die Firmen?
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also für mich erstmal Netzwerk, das ist die Nummer eins. Mhm. Ja. Und da würde ich auch jedem raten, ich bin jetzt auch keine Person, die sehr outgoing ist, die sehr, sehr sich sehr stark exponiert, leider. Aber ich glaube...
Aber mit 25.000 Follower in LinkedIn kann man schon sehen lassen.
Ja, aber ich glaube, mittlerweile ist es wirklich, und das kann ich auch nur wirklich jedem empfehlen, sich zu exponieren. Mhm. Ja, und wenn man keine Person ist, die jetzt, sage ich mal, über Gott und die Welt reden möchte, dann kann man doch sehr, sehr stark über das reden, wo man sich auskennt und da sein Netzwerk aufbauen und dort auch wirklich viel Input geben, was dann auch von Followern und so positiv aufgenommen wird.
Darf ich mal, das ist ja so ein bisschen wie unser Motto, ne? Wir haben für Unternehmen gesagt, das Produkt ist nämlich die Marke und für Menschen, Personen wie uns ist ja dann quasi, die Person ist quasi die Marke, ja. Quasi, ne? Das, ja, das ist, kann man ja übertragen.
Ja, also das ist ja auch der Hintergrund, warum ich viel mit amerikanischen Firmen zusammenarbeite, wenn ich kurz zurückspringen darf.
Ja, klar.
Die sind ganz einfach anders aufgestellt. Mhm. Ja, also man kann diese Firmen eigentlich vergleichen, dass sie im Aufbau immer gleich sind. Es gibt eine Investmentfirma, ja, und das sind dann eben, das können Vanguard sein oder BlackRock oder das kann Neuberger Berman sein. Oder es gibt ja viele Investmentfirmen. Ja. Einige sind eben mehr im Hinterkopf der Leute, einige weniger. Und die investieren eben unheimlich Kapital in IPs, in Brand-IPs. Also die kaufen dann diese Marken-IPs, diese Markenrechte und verkaufen die dann wieder oder finden Lizenznehmer oder Joint Venture Partners in verschiedenen Märkten und auch in verschiedenen Kategorien. Und da sind die Amerikaner natürlich unsagbar stark. Ja, also die Art und Weise, ich glaube so ein bisschen so für Deutsche, wenn man Geld hat, inklusive mir, ja, höchstwahrscheinlich, dann bringt man das gerne zur Bank und freut sich dann über 2 oder 3%, die man da rausbekommt. Und netto mag das sogar weniger sein, weil es gibt ja Inflation oder so, mag das sogar negativ sein, was man da als Zinsen rausbekommt. Ja. Und Amerikaner gehen mit Geld natürlich ganz anders um. Also wenn du denen $1.000 in die Hand gibst, dann versuchen die daraus sofort $10.000 zu machen. Also
dieses ganz andere Mindset.
Ja, genau, dieses Mindset ist anders, diese Idee zu investieren und was zu kaufen, das aufzubauen und so weiter. Und da gibt es natürlich einige sehr, sehr große Player. Zum Beispiel Authentic Brands Group, ABG. Viele Leute werden das nie gehört haben. Ja, die haben fast 70 Marken mittlerweile, glaube ich.
Verstehe.
Ja, ist Disney zum Beispiel, sehr bekannt in Deutschland, ist eigentlich auch nichts anderes als eine Brand-Management-Firma. Weil die haben unter diesem Disney-Label, haben die jetzt mittlerweile natürlich auch andere Label. Zum Beispiel, wenn man jetzt Star Wars sieht, Star Wars könnte man ja interpretieren als ein Film. Es ist aber kein Film. Star Wars ist eine Marke. Star Wars ist ein Brand. Die Filme dienen eigentlich nur dazu, diese Marke am Leben zu erhalten und dann das und dann die Produkte zu verkaufen. Ja. Ob das jetzt T-Shirts sind, ob das jetzt Toys, Spielzeuge sind. Ja? Also verstehe. Das ist dieser Gedanke mit Brandmanagement-Firmen. Ja? Und jetzt ein ABG zum Beispiel oder auch Marquee Brands, mit denen ich sehr eng zusammenarbeite, oder Centric Brands Group. Naja. Das sind alles Namen, die in Deutschland nicht so populär sein werden, aber anstatt in Hollywood-Filme zu investieren, investieren die dann eben im Marketing oder die investieren in Stars ja, oder die investieren in irgendwelche Marken-Building-Campaigns und so weiter.
Natürlich sind das ja grundsätzlich, sage ich mal, das sind dann abstrakte Assets, was unter Marke und IP und vielleicht zurück zu den, Assets, du hast ja sehr, sehr, sehr lange mit deutschen Unternehmen auch zusammengearbeitet, vielleicht deutsche Unternehmer oder Unternehmenskultur, ich denke eher an physische Assets, was man auch wirklich anfassen kann oder selbst ein Film ist, kann man konkret vorstellen, was das ist.
Genau, ich glaube, da kommen wir jetzt wieder zurück auf deine ursprüngliche Frage, was brauchen Unternehmen hier nach China? Ja? Ich glaube, dass viele deutsche Unternehmen im Hinterkopf haben, dass sie sehr, sehr gute Produkte haben und vor allen Dingen durch Qualität bestechen. Ja. Und man muss hier das natürlich so sehen, dass dass es ohne Frage sicherlich so ist.
Qualität ist natürlich immer mit einem Produkt verbunden. Ne?
Qualität ist immer mit einem Produkt verbunden. Und man muss aber auch davon ausgehen, was braucht der Kunde eigentlich? Mhm. Ja, also hat der Kunde wirklich jetzt den Anspruch, dass ein Produkt 10 Jahre hält? Mhm. Ja? Oder hat der Kunde nicht vielmehr den Anspruch, dass ein Produkt ihm das Leben erleichtert, dass ein Produkt sehr innovativ ist, dass ein Produkt sein Leben bereichert? Ich gebe mal, also ich habe zwar Ingenieurswesen studiert, bin aber nicht in Automotive unterwegs, also ja, aber ich gebe das mal als plastisches Beispiel. Wir haben selber ein deutsches Auto und wenn ich jetzt auf den Motor schaue oder aufs Getriebe oder so, also das ist natürlich ein absoluter Traum. Aber wenn meine Frau irgendwie da, wenn sie ihr Telefon wechselt, da 2 oder 3 Minuten braucht, bis ich das Telefon über Bluetooth mit dem...
Da ist Jürgen genervt.
Mit dem Fahrzeug vernetzt, da ist man komplett genervt. Und das ist eben der Wandel, der Wandel im Anspruch, den die Konsumenten haben.
Ja, klar.
Wenn ich in ein chinesisches Auto reingehe, das sieht gut aus, das fühlt sich gut an, das sieht solide aus, das fühlt sich solide an. Ich fahre doch damit sowieso nicht 300.000 Kilometer, weil ich fahre doch damit eh nur in der Stadt rum und ab und zu mal am Wochenende ein bisschen raus, weil sobald ich größere Entfernungen zurücklegen muss, nutze ich in China zum Beispiel die Bahn.
Ja,
wo ich in China 200 Kilometer mit der Bahn in 45 Minuten in einer Stunde zurücklegen kann, wo ich beim Autofahren inklusive Stau 2 bis 3 Stunden brauche. Ja, dann stellt sich für mich natürlich nicht mehr der Anspruch, ein Auto zu haben, das 300.000 Kilometer fährt. Dann brauche ich einfach ein Auto, das mich innerhalb der Stadt gut bewegt, das mir diese Fahrt und auch diese Traffic Jams, die leider hier sind und auch überall sind, so angenehm wie möglich gestaltet. Und dann kommt natürlich anstatt ein toller Motor oder ein tolles Getriebe, kommt natürlich ein tolles Infotainment-System ins Gespräch. Ja. Oder andere Gadgets, Sitze. Weil hier haben die Temperaturen in Shanghai erreichen locker 35 bis 40 Grad im Sommer. Sitze, die dann eben eine Aircondition drin haben. Und das im Preis schon mit drin. Und nicht nur Luftöffnungen vorne am Armaturenbrett. Und das, glaube ich, ist so ein bisschen so der Hintergrund, wo man sein Produkt mehr als Brand verstehen muss und wo man auch mehr sehen muss, ist das Produkt, was ich herstelle und was sicherlich sehr, sehr gut ist, ohne Frage. Ja. Aber wie relevant ist mein Produkt für den chinesischen Kunden?
Ja, verstehe.
Und wenn ich mit Firmen zum Beispiel spreche, egal ob es US-Firmen sind oder chinesische Firmen, ist mein Ansatz eigentlich immer der gleiche. Wer seid ihr in eurem Heimatland? Also jetzt als Marke gesehen, nicht als Brandmanagement-Firma, sondern als einzelne Marke gesehen. Wer seid ihr in eurem Heimatland? Welche Kunden sprecht ihr an? Ja? Wer wollt ihr in China sein? Wie werdet ihr von den Kunden in Wahrheit wahrgenommen? Wo ist das Gap?
Aber da brauchen sie aber deine Unterstützung, weil das können sie möglichst selber nicht wirklich ohne weiteres beantworten.
Da helfe ich ihnen in dem Gedankenprozess.
Weil sie sind ja auch neu für den Markt. Ne?
Genau.
Was ich aber noch zurückkommen möchte, ist, wir kommen auf das Stichwort Produkt ist die Marke. Weil wenn Produkt ist ja, kann man anfassen. Und Marke ist eine Idee oder eine Begeisterung oder eine Emotion.
Genau.
Wenn man das schafft, dann ist der Verkaufsprozess auch leichter.
Ja.
Weil wenn man diese Idee hat, wenn man die begeistert ist, dann redet man auch nicht mehr so stark über Preis, sondern eher, dass man ein Teil davon zu sein.
Ne? Es möchte ja, egal was du jetzt verkaufst, ob es Autos sind oder Maschinen, oder Bekleidung oder Parfüm oder Nahrungsergänzungsmittel, Alkohol. Es gibt ja viele deutsche Produkte, die sehr, sehr gut und sehr bekannt sind. Aber was macht ein Brand? Ein Brand macht, dass du gesucht wirst.
Ja.
Das macht ein Brand auch. Der Punkt, ganz egal, was man jetzt verkauft, ja, ob es jetzt Maschinen sind, ob es Fahrzeuge sind, Bekleidung, Kosmetik oder Lebensmittel, Alkohol. Es gibt ja sehr, sehr viele gute deutsche Produkte. Der Punkt ist ganz einfach, man möchte gefunden werden und nicht dem Kunden hinterherlaufen.
Ja.
Und das passiert ganz einfach, indem man eine Marke
hat. Das ist richtig, dass der Kunde dich sucht.
Dass der Kunde dich sucht, weil dann ist der Kunde gewillt, auch 1 oder 2 Euro mehr zu zahlen.
Ja.
Ja. Und anstatt dich einfach nur über den Preis zu finden.
Ja.
Das ist jetzt ein Riesenproblem. Man stellt sich immer vor, dass in China Kaufhäuser und Online-Geschäfte und so weiter, ja, dass das alles ein Mischmasch ist. Aber der Punkt ist ganz einfach, was macht China so gefährlich für Produkte oder für Marken oder für deutsche Firmen? Mhm. Dass der Kunde oftmals einfach schaut, ich brauche Butter.
Mhm.
Und dann schaut er ganz einfach, okay, wo kann ich Butter kaufen? Ich könnte jetzt offline gehen. Ist es heiß, ist kalt, ist weit weg, ist stressig, mache ich nicht, gehe ich online, ja, weil es einfach bequemer ist.
Mhm.
Dann gebe ich ganz einfach Butter ein, egal wo, ob es jetzt ein Tmall ist, ein Pinduoduo oder ein Taobao, und dann sehe ich Butter. Und die Butter kommt dann aus Neuseeland, aus Australien, aus Deutschland, aus Holland, von überall her. Und der Kunde versteht einfach nicht, was ist jetzt der Unterschied im in der gesetzten Qualität.
Mhm.
Ja. Und dann guckt er nur noch nach dem Preis.
Mhm.
Und am Ende möchte der Kunde eigentlich Qualitätsprodukt kaufen, weil er könnte ja auch sagen, anstatt Butter nehme ich jetzt Öl zum Beispiel. Mhm. Aber er hat eben gehört, dass Butter eigentlich gesünder ist als Pflanzenöl. Mhm. Also nehme ich Butter.
Mhm.
Aber ganz am Ende ist der Kunde dann doch wieder in seiner Entscheidung getrieben, das Produkt nur und ausschließlich über den Preis zu kaufen.
Mhm.
Und um das zu verhindern und auch um sichtbarer zu sein in dieser unsagbar komplexen Welt zwischen Online und Offline, ist es ganz einfach wichtig, Marken zu haben, diese Marken aufzubauen und diese Marken auch zu pflegen.
Mhm.
Ganz einfach im Hinterkopf des Kunden zu sein.
Mhm. Ja. Verstehe. Also wir haben jetzt gerade über den Punkt gesprochen, warum deutsche Firmen mehr auf Produkt setzen. Das ist anders als bei amerikanischer Firmen. Was ein Punkt auch noch anders ist, vielleicht kannst du uns erklären, warum sind die deutschen Unternehmen mehr gewillt, selber in einen neuen Markt als Investor aufzutreten, weniger die anderen Geschäftsmodelle zu wählen, Lizenz und so weiter. Sind ja mehr ja, so wie Metro, C&A, die sind alle selber eingegangen.
Ja.
Und US-amerikanische Firmen ticken etwas anders. Gibt es da auch eine Denkweise, die untereinander verschieden sind? Die
ja, das hängt natürlich auch sehr, sehr stark von der Unternehmenskultur ab.
Mhm.
Aber ich glaube, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, glaube ich, ist auch Kontrolle, glaube ich.
Mhm.
Und ich glaube, man sieht das ja zum Beispiel in dem Prozess, wie sich der Arbeitsmarkt entwickelt hat.
Mhm.
Man hatte am Anfang hatte man sehr, sehr viele Expats, die kamen eben aus Deutschland.
Mhm.
Das waren dann eben Leute, die eigentlich über China wenig wussten, aber die eben sich top in der Firma auskannten. Die wurden von der Firma nach China gebracht, um eben das Geschäftsmodell aufzubauen. Weil der muss ja eigentlich gar nichts über China wissen.
Mhm.
Ja, wir nehmen ja einfach nur das Modell und wir stülpen das China über.
Mhm.
Ja, das war so die erste Welle, ja, wo ich auch dabei war. Ich konnte kein Chinesisch.
Dasselbe Modell, genau. Gewisses Modell einfach in China.
Ich konnte kein Chinesisch, ja, ich wurde einfach nur hergeschickt, weil ich war jung ja, und ich war einsatzbereit.
Jetzt bist du auch jung.
Und ich kannte Metro, ganz klar. Und ich kannte Metro und ich kann den Leuten hier erklären, was ist Metro.
Ja.
Was war das? Dann gab es die zweite Welle. Ich glaube, da hat man dann verstärkt nach Leuten gesucht, die schon 10 oder 15 Jahre eben eine gewisse Erfahrung in China haben, aber die diese deutsche Nationalität haben. Dann gab es die dritte Welle, was, glaube ich, durch Covid beschleunigt wurde, wo man dann eben einfach gesagt hat, okay, ich brauche eigentlich gar keinen Deutschen mehr, weil es gibt doch noch gewisse Probleme, die Sprache oder die Kultur oder auch die Kosten.
Mhm.
Ja, wo man dann gesagt hat, ich suche mir eben einen Chinesen, der fundierte deutsche Kenntnisse hat,
ja, klar,
sprachlich, kulturell, am besten schon 10 Jahre in Deutschland gewesen, China-Studium. Ja, das war dann so die dritte Welle.
Die drei Wellen sieht man genau in die Entwicklung von der deutschen Schule.
Genau. Und ich glaube, ja, und das ist natürlich auch, das ist natürlich auch wieder ein Problem, was wir vielleicht nachher ansprechen können, wo die Brand und Marke auch wieder reinkommt. Und jetzt, glaube ich, ist man mehr, oder ich hoffe, dass man jetzt mehr in der Welle ist, zu sagen, okay, China habe ich jetzt verstanden, das ist nicht so einfach.
Mhm.
Jede Investition kommt mit einem Risiko. Das ist ganz einfach so. Auch wenn ich zu Hause bin und meine 1000 Euro zur Bank bringe, kommt das mit einem Risiko, ganz klar.
Mhm.
Ja.
Mhm.
Und so ist das mit dem Geschäftsmodell natürlich auch. Und gerade wenn man das 9000 Kilometer weit wegbringt Und jetzt, glaube ich, ist man Schritt für Schritt offener dazu zu sagen, okay, und jetzt ist man ganz einfach so, glaube ich, dass man sagt, vielleicht mache ich das gar nicht selber, sondern ich mache das in der Kooperation mit dem chinesischen Partner zusammen. Und dann, so wie das Geschäft läuft, nach 3, 4, 5 Jahren, kann ich ja jederzeit entscheiden, ich nehme das Geschäft jetzt zurück, ich baue mein eigenes Team auf, ich baue mein eigenes Management auf, ich baue mein eigenes Supply Chain auf und so weiter und so weiter. Ja? Ich glaube, das ist jetzt die vierte Welle, wo man drin ist. Und da waren US-Firmen höchstwahrscheinlich früher dran. Man muss natürlich auch davon ausgehen, dass viele Firmen, die hier in Shanghai, Jiangsu, Zhejiang investiert haben, das waren ja eigentlich nicht die deutschen Firmen in der ersten Welle. Das waren ja vor allen Dingen US-Firmen in der ersten Welle, die hier waren. Ja. Deutsche Firmen oder europäische Firmen waren dann mehr in der zweiten Welle mit dabei, mit Ausnahme VW natürlich, aber so im Allgemeinen. Und vielleicht sind die da schon ein bisschen weiter, die Amerikaner. Aber ich glaube, dass die von ihrem ganzen Mindset natürlich auch von der Denkweise wesentlich flexibler sind. Mhm.
Dass sie, wenn man sagt, die amerikanischen Firmen sind ein Schritt oder sogar zwei Schritte weiter als deutsche klassische Industrieunternehmen, was Verständnis von Marke, Businessmodell und vielleicht auch Marketing angeht. Wie drückt es dann aus in der Markenkommunikation und Marketinggestaltung konkret im Vergleich miteinander?
Ich glaube, Amerikaner, dadurch, dass sie viel kaufen und verkaufen, wird jede Marke eigentlich als Investitionsgut gesehen. Mhm. Und ich glaube, in Europa, nicht nur in Deutschland, auch in Italien, Frankreich hat man das ganz, ganz viel. Auch in Norditalien hat man sehr, sehr viel sehr alte Marken. Ist sehr, sehr viel Herzblut an der Marke dabei. Mhm. Ja, das hat man aufgebaut, da ist man jetzt schon 30 Jahre oder so. Oder das wurde einem von den Eltern übergeben. Ja, und dadurch geht man damit anders um. Wie drückt sich das in der Kommunikation aus? Ja, die Amerikaner sehen das eben als Investition. Und die
wollen, sind auch bereit zu investieren,
genau, sozusagen. Und die wollen ein Return of Investment sehen, gehen ein hohes Risiko ein und haben dafür natürlich bezahlt und möchten, dass diese Investition wieder zurückkommt. Mhm. Ja. Sind sehr aggressiv im Marketing, sind sehr, sehr flexibel und auch sehr, sehr klug, wie sie sich auf ihre Zielkunden beziehen, ja, und wie sie diese Zielkunden ansprechen, sind auch sehr, sehr offen, vom chinesischen Markt zu lernen, weil sie ganz einfach verstehen, dass der chinesische Markt in einzelnen Sachen wie Social Media wesentlich weiter ist als der US-amerikanische Markt. Ja. Mhm. Zum Beispiel, wenn ich manchmal mit US-Firmen rede, dann sehe ich in den Branddecks zum Beispiel, wir haben hier den und den Influencer, Followership, Instagram, 1 Million, 1,4 Millionen. Mhm. Das ist in China keine Nummer. Das sind in China andere Nummern.
Ja, genau.
Und Instagram spielt natürlich in China auch keine Rolle. Da spielt eben Xiaohongshu, also Little Red Book, eine Rolle oder Weibo oder wie auch immer. Ja? Mhm. Und da sind die Amerikaner ganz einfach offener und gucken sich das an. Okay, was ist denn das überhaupt? Und wie funktioniert das hier überhaupt? Ja. Und wie kann ich das unterstützen?
Da sind wir schon genau bei dem Thema. Also die Amerikaner sind bereiter oder sind bereit, größere Summe oder größere Investitionen in Markenkommunikation zu tätigen in einen neuen Markt. Und welche Elemente in Markenkommunikation gibt es überhaupt? Und welche Elemente sind für China als Markt ein wichtiger Werkzeug, wichtige Tools? Was ist deine Erfahrung?
Ich denke mal, die Amerikaner sind ja von ihrer Kultur schon sehr diverse. Und dadurch ist es für sie auch einfacher, auf andere Kulturen zu reagieren. Deutschland ist ja mehr eine sehr, sehr monotone Kultur ursprünglich. Ist jetzt gerade dabei, diverser zu werden. Aber das ist ja erst ein Prozess der letzten 20 Jahre. Das ist ja nicht über Generationen hinweg. Und das hilft den Amerikanern international. Ich glaube, was ist sehr, sehr wichtig? Ganz ursprünglich zum Beispiel, als ich noch bei der Metro war, haben wir damals sehr, sehr viel gemacht über die klassischen Kanäle. Ein Fernsehen zum Beispiel, ja, oder ein Radio oder eine Zeitung. Ja. Also dieses ganze, ganz klassische Advertising.
Und man muss, die sind alle jetzt nicht mehr.
Genau, das muss man einfach verstehen, dass das einfach keine Rolle spielt.
Nee, gar nicht.
Und man trifft hier Leute, und ich glaube, die gibt es mittlerweile in Deutschland aber auch.
Ja. Deutschland mittlerweile auch.
Generation Z, die haben nicht mal mehr einen Fernseher zu Hause. Genau, ja. Oder die kennen eine Zeitung, weil die irgendwie morgens mal auf dem Zeitungsstand gesehen haben, haben aber eigentlich nie reingeguckt.
Ja, das stimmt.
oder ein Radio hört man kaum noch. Ja. Und das ist natürlich was, man muss ganz einfach verstehen, da muss ich einen Schritt zurückkommen, weil es ist nicht für jede Marke das Gleiche. Also, wer bin ich? Wo will ich hin? Und wenn man versteht, wo man hin will und wo man jetzt ist, ja, im chinesischen Markt, dann kann man einfach verstehen, das ist meine Zielgruppe und wo bewegen die sich. Ja. Wenn meine Zielgruppe jetzt zum Beispiel, sage ich mal, älter als 55 ist, dann sind denen gewisse Kommunikationskanäle noch bekannt. Ja. Dann kann man wirklich noch irgendwie was machen mit traditionellen Kommunikationskanälen. Das sind Leute, die lesen noch eine Zeitung, das sind Leute, die haben Fernseher. Ja. In Deutschland zum Beispiel ist ja dieses TV-Shopping immer noch sehr verbreitet. Das sind Leute, die sind hier auch durchs TV-Shopping noch angesprochen. Ja. Wenn man jedoch mehr dort ist und sich auf Kunden bewegt, die jünger als 35 sind, sage ich mal, ja, dann muss man schon wieder gucken, wie wir gerade besprochen haben, viele von denen kennen diese Kommunikationskanäle gar nicht mehr. Ja. Wo sind die unterwegs? Sind die mehr weiblich von der Zielgruppe her? Dann sind die natürlich mehr auf Little Red Book, Xiaohongshu. Sind die mehr männlich? Dann sind die vielleicht mehr in anderen Online-Kanälen.
Ja. Na klar, man
sind die mehr sportsgetrieben?
Richtig.
Dann könnten Offline-Events sogar noch sehr relevant sein. Ja. Zum Beispiel, es gibt diese Hip-Hop-Events, ja, jetzt war gerade einer in Japan zum Beispiel, in Tokio, ja, was natürlich für Streetwear-Marken sehr relevant ist. Und das muss man auch einfach verstehen, dass man, wenn man zum Beispiel ein gutes Streetwear-Brand ist und man möchte in Shanghai erfolgreich sein, dann ist der japanische Markt oder auch der US-Markt immer noch sehr relevant, weil diese Kunden zum Beispiel, die wollen natürlich international sein. Die gucken nicht nur, was läuft jetzt hier auf meinem chinesischen
App, ja, klar.
Sondern die gucken auch,
sie wollen auch mit dabei sein.
Wie geht die Welt? Ja, und so kann man auch Brands und Marken beeinflussen. Also der Ursprung liegt immer daran, und das ist auch das, wie ich hier und dem Unternehmen helfe, wo willst du überhaupt hin mit deinem Produkt? Welche Kunden willst du überhaupt ansprechen? Und dann diese Kommunikationslinien zu beschreiben, zu identifizieren und aufzubauen.
Und dabei kann man auch nicht zu sehr auf die Kunden schauen, weil letztendlich musst du ja als Marke an sich so einen Wert darstellen, dass der Kunde begeistert ist von deinem Wert, ein Teil von deinem Wert zu sein.
Genau.
Und weil das ist ja das, was am Ende auch erzählt werden soll. Und wenn wir jetzt sagen, die Kanäle, muss man natürlich die je nach der Persona auch suchen und analysieren. Aber eins finde ich schon sehr interessant. In China, man konsumiert viel Videos. Ja. Auch ältere Leute konsumieren viel Videos. Das ist so zum Beispiel ein Element, wo ich sage, das kann man auf jeden Fall ausländische Unternehmen sagen, ihr sollt auf, sagen wir, handygerechte Medien organisieren, auch für Themen, die ihr vielleicht in USA oder in Deutschland gar nicht daran gedacht habt, dass man über Handy kommuniziert, das Marken zu kommunizieren. Absolut. Das kann man hier durchaus machen. Auch Unternehmer informieren sich über Themen, die wir in Deutschland denken, wie können wir, das ist doch kein vernünftiger Kanal, aber doch, hier informieren sie sich über Videokanäle.
Kann man machen, muss man sogar machen. Weil das Handy ist ja wirklich das Tool, was, glaube ich, nach Wasser, man auch regelmäßig mit Wasser in Kontakt, aber mit dem Handy hier auch. Ja.
Und nach Kaffee natürlich.
Aber man braucht das wirklich sprichwörtlich, um in der U-Bahn zu bezahlen oder um Taxi zu nehmen oder um ins Büro reinzukommen oder zum Einkaufen. Also Handy ist ja permanent. Und darum muss man auf dem Handy sehr, sehr präsent sein. Aber trotzdem stellt sich hier wieder die gleiche Frage.
Ja, verstehe.
Weil wer zum Beispiel jüngere Kundengruppen anspricht, der muss auf Dewu sein. Ja. Entschuldigung, andere, auf Douyin sein.
TikTok, die andere Kanäle.
Ist Douyin jetzt aber für jedes Brand richtig? Nein. Ja. Also wer mehr eine Brand-Story erzählen will und mehr ältere Konsumenten ansprechen will, so wie meine Frau zum Beispiel, der sollte doch mehr auf WeChat zum Beispiel schauen. Weil auf WeChat hast du Videoplattformen, wo du eben mehr Informationsgehalt bekommst. Da wird eben über Investitionen gesprochen, da wird über Weltgeschehen gesprochen, über Politik, über Wirtschaft, über Marken. Da hast du die perfekte Plattform, deine Story zu erzählen. Während du auf Douyin mehr junge Kunden ansprichst, dann muss dein Video hip sein, dann muss das innerhalb der ersten 3-4 Sekunden Klick machen. Ansonsten haben die natürlich mit ihrem Daumen
gleich, schon weiter,
gleich den nächsten. Und man muss, das ist auch, wie ich Marken helfe, man muss nicht Millionen in Douyin verbrennen, wenn mein Kunde auf Douyin gar nicht unterwegs ist.
Ja, das stimmt. Die Ziel-Persona-Analyse, was du
vorhin wichtig,
erwähnt hast, ist trotzdem sehr, sehr wichtig. Ja. Wie machen die chinesischen Firmen? Du hast ja eine optimale Ausgangssituation zu vergleichen, amerikanischer Style von Markenkommunikation und der chinesische Style von Markenkommunikation und auch die chinesischen Firmen. Sind die chinesischen Firmen vergleichbar stark oder sind die anders? Natürlich anders, aber anders. Kannst du vielleicht ein bisschen...
Und ich glaube, ja, dass das auch ein Punkt ist, der vielen internationalen Unternehmen eigentlich Hoffnung geben soll, in China weiter zu investieren.
Ja, ich wollte nur dazwischen, da kannst du gleich weiter. Klar. Und zwar jetzt gerade viele chinesische Unternehmen gehen nach Europa mit ihrem ganzen Konzept, inklusive Markenkommunikation, und finden doch nicht so ganz leicht in Europa.
Weil ich glaube... Chinesen sind sehr, sehr, sehr kommerziell. Und ich glaube, Chinesen verstehen eins am allerbesten, sie verstehen Sachen zu verkaufen. Aber sie denken zuerst immer an den Preis. Ja, also Brands haben auch in China noch unheimlich viel Potenzial, Marken, weil Chinesen sind extrem aggressiv, sind extrem gut, weil sie sich immer auf eine sehr, sehr schnelle Logistik, also Supply Chain verlassen. Weil sie sehr innovativ sind, sehr aggressiv sind, aber sie verkaufen vor allen Dingen über den Preis. Sie sind ganz einfach gewohnt, unsagbare Mengen an Produkten zu unsagbar niedrigen Preisen in die Märkte reinzudrücken. Und das ist ganz egal, wo man das sieht. Und das hat jetzt gar nichts mit Qualität zu tun, bitte nicht falsch verstehen. Nur weil es ein Massenprodukt ist, ist es
nein, das ist nur andere Perspektive.
Genau, ne, das ist eben einfach deren Perspektive, ich gehe einfach über meinen Preis rein und ich mache den ganzen Markt einfach.
Das ist die Erfahrung.
Das ist deren Erfahrung und das ist auch, und das darf man jetzt auch nicht so verstehen, dass sie jetzt irgendwelche deutschen Marken kaputt machen wollen in Deutschland oder so. Nein, das sind sie einfach hier in China so gewohnt, weil sie einfach in China auch so agieren. Ja. Weil wenn man auf eine Online-Plattform geht oder auf ein Offline-Geschäft, das Erste, wie Chinesen verkaufen, ist durch den Preis. Ja. Ich habe ein vergleichbares Produkt und ich gebe das jetzt nochmal 10% günstiger. Oder du verkaufst mein Produkt und du bekommst das und das Gift dazu. Oder den und den Gutschein. Oder das und das. So ticken die ganz einfach. Und so mit dem Konzept gehen sie jetzt auch ins Ausland rein und versuchen es da genauso. Und ich glaube, das ist auch das, was eigentlich vielen deutschen Firmen
Mut machen soll.
Mut machen soll, genau. Dass man doch über Marke, über Kompetenz, über kundengerechtes, also zielgruppengerechtes Branding, das ist unheimlich wichtig, ja? Zielgruppengerechtes Branding, dass man da immer noch sehr, sehr gut mit den chinesischen Marken im Wettbewerb stehen kann.
Am Ende sagen wir ja nichts anderes als, chinesische Unternehmen mit ihrem Geschäftsmodell in einem neuen Markt wie in Europa haben es schwer, deutsche Unternehmen genauso wie in China. Früher konnten sie noch ihr Geschäftsmodell durchdrücken, aber jetzt ist das schwieriger. Ja. Und deswegen denken auch viele deutsche Unternehmen jetzt, sie halten weiterhin an chinesischen Markt fest, ist unheimlich wichtig geworden. Aber sie sagen, wir müssen das chinesische Geschäft viel lokaler vertreiben.
Genau. In China für China ist jetzt
was, ein was auch richtig. Die Frage ist, Sie haben kein Know-how zu. Wie können Sie jetzt Ihre Marken und oder Marketing oder Markenkommunikation lokal gestalten? Hast du da ein paar Ideen, um zu helfen?
Der Punkt ist natürlich, wenn man alles selber aufbaut, das braucht unheimlich viel Zeit. 3 bis 5 Jahre. Ja, also wie gesagt, du findest dein Büro, du stellst deine Leute ein, dann bist du beim Einstellen der Leute, hast du auch nicht immer eine glückliche Hand. Wenn du gut bist, ist deine Trefferquote 70-80%, ja. Aber du hast immer Leute oder immer ein Team, was entweder performt oder nicht performt, ja. Dann musst du deine Supply Chain und so weiter aufbauen, deine Logistik, ja. Dann musst du Produkte registrieren, ja. Dann probierst du es erst über den Cross-Border-Channel, dann guckst du, was läuft dort im Cross-Border, versuchst daraus zu verstehen, was funktioniert dann letztendlich im Home-Market und so weiter und so weiter. Obwohl im Cross-Border-Geschäft hast du andere Kunden als im China-Mainland-Geschäft. Ja, also sehr, sehr, sehr schwierig. Mhm. Und darum rede ich eigentlich immer mit Firmen und sage denen, okay, passt auf, sprecht doch einfach mal mit chinesischen Firmen, mhm, die daran interessiert sind, ausländische Marken in China zu verkaufen, mhm, oder mit ausländischen Marken in China zu kooperieren, mhm, und fangt doch erstmal mit denen an zusammenzuarbeiten. Lernt doch eure Erfahrung in Zusammenarbeit mit chinesischen Profis, mhm, anstatt zu versuchen, alles selber zu machen.
Können die Deutschen ihr Kontrollwahn da ein bisschen aufgeben oder haben die amerikanischen Firmen da bessere Instrumente, um das zu kontrollieren?
Ich glaube, der Hintergrund ist ganz einfach, dass dieses Lizenzgeschäft ein anderes Verständnis hat in den USA als in Deutschland. Mhm. Ja, Lizenz heißt ja, du gibst dein Logo, mhm, ja, also jemand, eine andere Firma kann dein IP nutzen, deine Marke nutzen und verkauft unter deiner Marke Produkte, mhm, im chinesischen Markt und zahlt dir dafür eine Gebühr. Das, mhm, ist ja ganz einfach Lizenzgeschäft dargestellt. Und das hört sich natürlich erstmal sehr abstrakt an. Mein Gott, ich gebe jetzt meine Marke weg, die habe ich irgendwie 100 Jahre oder noch länger aufgebaut und das ist ja alles ganz schrecklich, mhm, weil... Ja, aber man muss eben verstehen, es gibt Kontrollmechanismen. Mhm. Ja? Zum Beispiel alle Produkte, die unter dieser Marke verkauft werden, müssen natürlich erstmal approved werden. Ja? Also die müssen natürlich vom deutschen Head Office oder vom US Head Office erstmal für richtig in Bezug auf Qualität und, mhm, und so weiter befunden werden. Mhm. Ja? Dann zweitens, das Sortiment wird natürlich zusammenbestimmt. Mhm. Ja. Die Markenstrategie wird zusammenbestimmt. Mhm. Ja. Da kann der chinesische Partner nicht einfach sagen, okay, in Deutschland ist eure Zielgruppe 50 plus und hier in, mhm, China sind wir eben 20. Ja. Mhm. Auf 20, ja, das funktioniert nicht. Ja. Mhm. Also man hat schon immer noch sehr, sehr viel Einfluss. Mhm. Und den Einfluss, den muss man auch wahren und den muss man auch behalten. Ich glaube, der große Vorteil an einem Lizenzgeschäft oder auch an einem Joint-Venture-Geschäft, mhm, ist ganz einfach, dass man einen Partner hat, mit relativ wenig Investitionen hier reingeht und sehr, sehr schnell Erfolge haben kann, mhm, ja, sehr, sehr schnell ein Feedback bekommt. Der Nachteil ist natürlich, man muss doch flexibel sein. Ja. Mhm. Aber wenn ich das jetzt zum Beispiel so sehe, dass im Moment der deutsche Markt und der Dachmarkt an sich, der europäische Markt, ja auch nicht einfach ist, mhm, ja, dass es dort auch Inflation gibt und dass die Leute auch immer weniger Geld haben zum Ausgeben. Warum nicht sich als deutsche Marke auf seinen eigenen Markt konzentrieren und gleichzeitig ausländische
Märkte aufzubauen
mit chinesischen Partnern? Ja. Ja. Ob es jetzt eine Lizenz ist, ob es ein Joint Venture ist, ja, ob es eine Distribution ist, das sei ja nochmal dahingestellt. Mhm. Ja. Aber man kann mit diesen Partnern doch schneller den Markt penetrieren. Mhm. Ja. Der große Nachteil am Distributionsgeschäft ist natürlich erstmal, was wir vorher beschworen haben, in Bezug auf die ganze Supply Chain, ja, dass man natürlich, dass die chinesischen Kunden natürlich nicht jetzt 3-4 Monate auf Produkte warten, mhm, wollen, bis die hier sind. Ein anderer Nachteil ist natürlich, Produkte müssen hier registriert werden, mhm, die müssen eingeführt, ja, werden, das kommt mit Kosten, das kommt mit Schwierigkeiten. Nächster Nachteil ist natürlich, dass die chinesischen Partner jetzt natürlich auch nicht so viel Geld locker haben. Mhm. Das heißt, die wollen natürlich auch nicht einer deutschen Firma jetzt Geld geben, mhm, und dann 3-4 Monate auf die Produkte warten. Cashflow-Management ist ja auch sehr wichtig.
Ja,
ja, und
ich meine, gerade wo beide Seiten eigentlich auf ein Geschäftsmodell einstürzen, die für beide nicht so ganz bekannt ist, ist natürlich schwer. Es fehlt immer ein transparentes Geschäftsmodell. Dieses, genau, Geschäftsmodell zu, genau, erzeugen, fühlt sich keiner irgendwie verantwortlich oder in der Lage, das zu machen. Ja. Von der deutschen Seite her, das lokale Management haben einen Sense dafür, aber sie haben keine Zeit oder, ja, kein Know-how, keine, ja, Kapazität. Aber die Zentrale haben dieses Know-how auch nicht, Lizenzgeschäft als solches zu skizzieren. Also insofern denke ich, ein mögliche Handlungsfelder für dich oder für uns gemeinsam ist vielleicht auch deutsche Unternehmen, solche Szenario zu skizzieren, sodass dann auch Entscheidungen getroffen werden kann. Man kann auch gegenentscheiden, aber man braucht irgendwie ein, ja, transparentes Modell, wie das dann aussehen kann. Und viele, ja, haben ja gar keine Vorstellung davon.
Es gab ja auch mal eine deutsche Marke, die hieß Borgward zum Beispiel.
Ja, das ist eine aus der Vergangenheit geholte
Marke. Und das ist ja eigentlich nichts anderes, als dass ein chinesisches Unternehmen sich einen deutschen IP gekauft hat und diesen IP hier in China vertrieben hat. Ja. Ja. Oder vielleicht auch international, ich weiß es nicht. Ich glaube, Borgward ist mittlerweile auch pleite. Aber das zeigt natürlich auch, dass dieses Konzept, ja, ein IP oder eine Marke, sagen wir es mal so, eine Marke, die über viele, viele Jahre erfolgreich war, aufgebaut wurde, dass das auf wirklich viele Industrien vergleichbar ist und dass das auch ein Konzept ist, was auch erfolgreich sein kann. Ja. Und was ich ganz oft sehe, nehmen wir mal ein Beispiel, weil wir auch ja gerade über chinesische Unternehmen gesprochen haben, die nach Deutschland gehen. Es gibt zum Beispiel eine Marke, die heißt, es gibt zum Beispiel eine Firma in China, die heißt Fosun. F-O-S-U-N.
Großer Konzern, Mischkonzern.
Sehr großer Mischkonzern, die machen Pharma, Arzneimittel, ja, die machen Real Estate, die machen Consumer Goods, Fashion. Yeah. Und die sind in der Vor-Covid-Zeit, haben die eine deutsche Marke übernommen, die heißt Tom Taylor. Ja, auch eine bekannte Marke. Und die haben dann versucht, Tom Taylor hier in China zu launchen. Katastrophe. Ja. Und als sie dann Tom Taylor in Deutschland übernommen haben, hat sich ein halbes Jahr später das Tom Taylor Management verabschiedet und so weiter. Das ist auch ein zweiter Punkt. Man redet viel über technische Aspekte, so wie wir jetzt gerade, über Businesspläne, über Marketing und so weiter.
Aber es gibt noch die Menschen, ne?
Es gibt auch Menschen, es gibt auch das Interkulturelle.
Ja, ja, klar.
Und da ist, wo dieses Bridge-Building auch immer mehr eine Rolle spielt. Ja? Also Chinesen sind natürlich auch so drauf, wir sind schlau, wir kennen den Markt, wir sind jung, wir sind dynamisch, wir sind aggressiv. Wir haben die besten Leute, man holt sich dann eben seine Leute, die in US-Firmen ausgebildet wurden oder in US-Universitäten ausgebildet wurden, die holt man sich, die bringt man nach Deutschland und dann trifft man dort natürlich auf den deutschen Mittelstand.
Ja klar, also
nicht sehr nur gesetzt die und sehr hier und da und ich kenne meinen Markt und ich weiß, wie Deutschland läuft und ich muss mir hier gar nichts erzählen. Ja. Und da kommt dieses Bridge-Building, wo ihr beide Seiten recht haben. Es ist ja nicht so, dass jemand Unrecht hat.
Ist auch menschlich.
Ja, ist absolut menschlich. Da kommt dann dieses Bridge-Building auch rein. Ja. Und das ist auch ein ganz, ganz wichtiges Konzept, wo, glaube ich, Leute wie du und ich auch sehr, sehr viel Einfluss geben können und wo unsere Rollen in Zukunft auch wichtiger werden.
Ja, die Arbeit geht nicht aus, das verstehe ich. Aber unsere Zeit langsam. Ich habe jetzt eine letzte Frage. Und im Hinblick auf unsere Zielgruppe Deutscher Mittelstand, insbesondere die lokalen Managers, die Verantwortlichen, meistens fühlen sie sich schwer, über so ein lokalisiertes Geschäftsmodell zu sprechen und auch sogar zu überzeugen, die Zentrale zu überzeugen, machen es häufig so U-Boot-Geschäft. Ne? Im Rahmen von ihrem Budget versuchen, ihre Markenkommunikation lokal zu betreiben. Und was empfiehlst du, wie sollte man jetzt diese lokale Markenkommunikation starten, geschickterweise?
Ja, Markenkommunikation ist eigentlich alles. Also man muss auch schauen, es gibt ja mehr und mehr Leute, die soziale Medien nutzen. Ja. Und Markenkommunikation fängt zum Beispiel damit an, wie sich der GM oder der Direktor hier in China auch in sozialen Medien darstellt. Ja, da sehe ich zum Beispiel ganz, ganz oft sehr gute Beispiele, aber auch ganz, ganz oft sehr negative Beispiele. Also eine Marke ist ja nicht nur das Produkt. Eine Marke für den Kunden ist das komplette Konzept. Ja. Angefangen vom GM bis zum Produkt. Das Produkt ist ja erst
ganz am Ende.
Ganz am Ende. Ne? Vom GM über den Kundenservice, ja, über den Auftritt der Mitarbeiter, ja, über die Kommunikation in Online- und Offline-Kanälen, ja, in sozialen Medien, über die Preisgestaltung, über die Brandstory, die man auf Tmall hat und so weiter. Das ist ja ein unheimlich komplexes Ding. Und das Produkt, wo ich glaube, viele deutsche Firmen immer noch denken, das ist das Erste, das ist ja in diesem ganzen Prozess eigentlich erst am Ende, weil bevor man muss das immer vom Kunden sehen, bevor der Kunde am Produkt ist, ist ja durch diesen ganzen Kommunikationswald schon mal durchgelaufen, bis er beim Produkt gelandet ist. Und darum, denke ich mal, muss man ganz einfach das als Gesamtkonzept sehen. Ja. Ich glaube, man kann sehr, sehr viel machen über Events. Ich glaube, man kann sehr, sehr viel machen, was, glaube ich, viele deutsche Firmen, wo sie einfach nicht so stark sind im Moment, über soziale Kompetenz.
Soziale Kompetenz, also du meinst nicht soziale Medien, sondern
soziale Kompetenz.
Was meinst du damit?
Zum Beispiel sind US-amerikanische Marken immer sehr, sehr stark, dass jede Marke für was steht. Ja, die stehen für Umweltschutz zum Beispiel. Ja, die stehen für Diversity zum Beispiel. Ja, die stehen, um Kindern in Yunnan, in Bergdörfern zu helfen.
Ja, verstehe.
Die stehen für sauberes Wasser.
Nochmal zusätzliche Werte nochmal zu transferieren.
Ja, und mit diesem Wert, der muss natürlich mit der Zielgruppe übereinstimmen.
Ja, klar.
Ja. Und das, glaube ich, ist was deutsche Firmen, das ist einer der Punkte, die mitnehmen können. Mhm. Es ist nicht immer nur über Spaß, über Lebensqualität. Mhm. Es ist auch was als internationales Unternehmen auch ein Wert für China und für chinesische Kunden zu schaffen. Mhm. Weil Nationalismus wird immer stärker. Mhm. Und darum, glaube ich, sind Werte, die internationale Marken bringen können, immer wichtiger. Mhm. Eine zweite Sache ist die ganze Kommunikation, was wir gerade auch erklärt haben. Und da zählt ein GM genauso mit ins Boot, wie jetzt das Video, was auf dem chinesischen Social-Media-Kanal läuft. Mhm. Das muss ganz einfach passen. Das muss ganz einfach, da kann man nicht ganz einfach hingehen und mit schlechtem Englisch irgendwie was erzählen, ja, sondern das muss eine gewisse Brand-Story sein. Mhm. Ja, dass keiner will sich irgendwie...
Zur Not auch authentisch in Deutsch bleiben. Und dann
zur Not auch authentisch in Deutsch und dann über Programme übersetzt. Ja. Oder... Und dann muss das natürlich auch sehr, sehr stark auf den Kunden abgestimmt sein. Ja, also in jedem Kanal hast du andere Kunden. Und ich würde den Firmen eigentlich immer empfehlen, wenn man auf Tmall zum Beispiel unterwegs ist, sich nicht nur auf den Preis zu konzentrieren, sondern Tmall ist auch eine exzellente Plattform, auch über die Marke zu reden, über das Brand zu reden, über wo kommt man her, was will man erreichen, was ist dann besonders über mein Produkt, was macht mein Produkt anders von anderen Produkten. Ja, da sind Leute immer dabei und sagen, das ist doch ganz normal, dass ich das mache. Ja, aber man kann es eigentlich nicht oft genug machen, weil es brennt sich ja bei dem Zielkunden ein, dafür steht dieses Produkt. Dafür steht die Marke. Darum mag ich es. Ja. Und man muss auch, glaube ich, versuchen, jeden anzusprechen. Ja, ich glaube, man muss wirklich davon rausgehen, ein Volksprodukt zu haben, sondern man muss ein Zielgruppenprodukt haben.
Ja.
Ja. Weil man verkauft keinen Reis oder man verkauft kein Chinese Cabbage oder Kochöl oder so. Ja, man verkauft wirklich Produkte, die in gewissen Segmenten gewisse Kunden ansprechen. Ja. Ja. Und wenn man das vergisst, zum Beispiel ein Fissler oder ein WMF, ja, oder Zwilling, ja. Ich glaube, die sind alle in den gleichen Markt reingeschlagen, dass sie irgendwann alle mal angefangen haben, über den Preis zu verkaufen. Ja. Und jetzt kann ich mir zum Beispiel ein Kochset von Fissler, und Entschuldigung an Fissler, ich kenne einige Leute dort, ja, super Unternehmen, aber wenn ich jetzt zum Beispiel ein Fissler-Kochset in Deutschland für, ich glaube, 130 Euro oder 150 Euro so in der Price Range mit 7 Teilen und dies und das und jenes dort in Deutschland in einem Baumarkt oder wo auch immer kaufen kann, dann nimmt der chinesische Kunde das wahr. Mhm. Dann wird der chinesische Kunde nicht für das gleiche Kochset 1.500 Renminbi oder 2.000 Renminbi zahlen. Weil diese Welt ist einfach interconnected.
Ja.
Und das muss ich ganz einfach verstehen. Und das ist auch was, glaube ich, wo auch viele Marken scheitern, dass sie ganz einfach eine Double Brand oder Double Price Strategie fahren. Chinesische Kunden sind international. Die sind öfter in Deutschland, als ich in Deutschland bin, höchstwahrscheinlich. Die sind auf sozialen Medien mehr unterwegs, die wissen teilweise mehr über Brands und Preise in Deutschland, als ich es weiß. Ja, ganz einfach, weil die sich damit beschäftigen, ich will das jetzt kaufen, ja, ich brauche jetzt ein Kochset. So, dann fangen sie an, welche Marken gibt es. Dann sind die deutschen Marken zum Glück ganz hoch. Ja. Und dann gucken sie, wo kommt die Marke her und wie wird die überhaupt verkauft dort und das und das und das. Ja, und wenn ich dann permanent im Discount bin in Deutschland, dann kann ich keine Premiumpreise hier mehr aufrufen. Die Zeiten sind leider vorbei. Das ist der Nachteil eines Internets. Ja.
Ja, die Zeit ist leider vorbei. Unsere Zeit für heute auch sehr spannend, viel gelernt. Und ich denke, da gibt es viel zu tun für dich, für mich, aber auch insbesondere für die Zielgruppe, nämlich die deutsche Unternehmen in China. Aber wie wir gelernt haben, das geht auch für die chinesischen Unternehmen, die nach Europa gehen.
Ganz genau so.
Insofern freut mich sehr. Ich bin gespannt. Wir treffen uns bald wieder bestimmt auf einen anderen Kaffee und dann haben wir noch viele Themen auszutauschen.
Entschuldigung, dass ich nicht alle Fragen so im Detail beantworten konnte, aber vielen Dank für deine Zeit und sehr interessant.
Ja, schön.
Danke. Tschüss.
Tschüss. Das war die heutige Episode von China Hotpot, Podcast für deutsche Unternehmer, Manager und junge Talente mit Bezug auf China-Business. China Team GmbH berät kleine deutsche Firmen, den Durchbruch in China zu schaffen und sich langfristig erfolgreich im Markt zu positionieren. Folgen Sie uns auf LinkedIn und bleiben Sie stets gut informiert.